Wir dürfen heute Morgen ein weiteres Sendschreiben zu uns reden lassen, und zwar ein sehr nahrhaftes Sendschreiben. Aber ich hoffe und glaube, wir sind alle auch da, Nahrung zu holen heute Morgen. Es ist das Sendschreiben an Pergamon. Und ich habe beim letzten Lied gedacht, das hat so gut gepasst, auch inhaltlich. Genau um das geht es. Bei diesem Sendschreiben und das Thema, wo über diesem Sendschreiben steht, wir haben es so formuliert, Leben inmitten von Unglauben. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt miteinander dieses Sendschreiben lesen oder darauf hören. Uns wird ja am Anfang der Offenbarung versprochen, dass glücklich zu preisen ist, wer diese Worte, diese prophetischen Worte hört. Das sind nicht nur prophetische Worte, es sind auch erweckliche Worte. Wo wir dann merken, wie Jesus voller Liebe, mit seiner Macht der Liebe, wo wir gesungen haben, um diese Gemeinde und uns, die Gläubigen, wirbt. Offenbarung 2 ab Vers 12. Da bekommt Johannes, der immer noch auf Patmos ist, den Auftrag, schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht. Er, Jesus, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wo du wohnst, dass dort der Thron Satans steht, und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehr um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden mit dem Schwert, das aus meinem Munde kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Jetzt kommt ein Satz, den finden wir in jedem Sendschreiben. Wer bereit ist zu hören, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und jetzt kommt nochmals ein Halbsatz, der steht in jedem Sendschreiben. Deshalb ist er so wichtig. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und jetzt heißt es speziell an Pergamon, dem werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in dem ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt außer dem, der ihn bekommt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Pergamon war eine ganz interessante Stadt. Es war die nördlichste von all diesen sieben Gemeinden. Wir waren ja schon in Ephesus, wir waren letzten Sonntag in Smyrna. Jetzt sind wir da in Pergamon und hier ist die Insel Patmos, wo Johannes dieses Endschreiben niedergeschrieben hat. Und jetzt sind wir in Pergamon. Und Pergamon ist von der Gegend her ganz ähnlich wie die Stadt Singen mit dem, wie heißt der, Hohentwil. Da gibt es auch in dieser Stadt in der Mitte so einen vulkanischen Berg, etwas größer als der Hohentwil. Und zudem war Pergamon damals, heute würde man sagen, eine Universitätsstadt. Es gab in Pergamon die zweitgrößte Bibliothek in der damaligen Welt. Und diese Bibliothek umfasste 200.000 Bücher. Wenn Sie sich das mal vorstellen, die Buchdruck, der Buchdruck war ja noch nicht erfunden. Alles handgeschriebene Bücher. 200.000 gab es von diesen in Pergamon. Und noch etwas, in Pergamon wurde auch das Pergament erfunden. Deshalb der Name der Stadt. Als man aus Tierhäuten, die man besonders präpariert hatte, dünne, aber haltbare Blätter als Schreibmaterial herstellen konnte. Das war revolutionär, dieses Pergament. Aber vor allem war Pergamon ein Zentrum des Heidentums und des Kaiserkultes. Und besonderen Ruhm erlangte diese Stadt durch ihre gigantischen Bauten, vor allem auf diesem vulkanischen Berg. Da gab es zum Beispiel den Pergamon-Altar, den kann man heute noch besichtigen. In Berlin gibt es ja ein sogenanntes Pergamon-Museum, wo dieser nachgebildet ist, dieser gigantische Bau. Dieser Pergamon-Altar, dann gab es einen riesengroßen Zeus-Altar in Pergamon. Es gab weiter der Tempel des Gottes Asklepios. Der Asklepios war der Gott der Heilkunst und das Symbol dieses Gottes der Heilkunst war eine Schlange. Das ist noch heute ja das Symbol im Gesundheitswesen, eine Schlange. Und in diesem Tempel von Asklepios hatte man ungiftige Schlangen, ganz viele. Und nachts durften die jeweils frei herumkriechen im Tempel, diese ungiftigen Schlangen. Und wer krank war, wurde empfohlen, eine Nacht dort zu verbringen, in diesem Tempel und sich bekriechen lassen von diesen ungiftigen Schlangen. Weil man glaubte, dass diese Schlangen Abgesandte des Heilgottes Asklepios waren. Also ein Zentrum vom Heidentum, vom Kaiserkult. Und diese Stadt stand eigentlich immer so ein bisschen, habe ich gelesen, in Rivalität mit Ephesus. Vielleicht haben wir das noch im Ohr. Ephesus, wo ja der riesige Tempel war, der Göttin Artemis. Und dieses Zentrum hier jetzt in Pergamon, der Gottlosigkeit, des Heidentums, des Kaiserkultes, wird hier von Jesus als Hochburg Satans bezeichnet, sogar zweimal. Und genau da hinein hat Jesus, in diese Stadt, hat Jesus seine Gemeinde oder auch eine Gemeinde eingepflanzt. Wahrscheinlich war es eher eine kleine Gemeinde, im Gegensatz zu Ephesus, wo wahrscheinlich eine ganz große Gemeinde war. Hier eine kleine Gemeinde in Pergamon, die aber einen ganz, ganz schwierigen Stand hat. Wir haben es gelesen. Und zu dieser kleinen Gemeinde, die arg bedrängt war, sagt Jesus jetzt als erstes, er sagt, ich weiß, wo du wohnst. Was für ein Trost muss das gewesen sein damals für die Gläubigen in Ephesus. Jesus sagt als erstes, ich weiß es, wo du wohnst. Aber dieser Satz darf auch für uns heute noch ein großer Trost sein. Weil Gottes Wort ist zeitlos. Dieses Wort gilt auch dir heute Morgen. Jesus sagt auch dir heute Morgen, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, in welcher Situation du im Moment drin bist. Ich weiß, wie es dir im Moment zumute ist. Ich weiß auch, dass du vielleicht körperlich wie auch emotional im Moment am Limit läufst. Jesus weiß aber auch, wenn du vielleicht heute Morgen so richtig übermütig aufgestanden bist. Auch das weiß er. Und das ist das Geniale und das Einzigartige an Jesus. Es gibt niemanden im ganzen Universum, der uns so gut kennt und der uns so gut versteht als Jesus. Wenn das kein Trost ist, für diejenigen, die nicht verheiratet sind, denn Jesus versteht uns besser als unser Ehepartner. Was für ein Trost. Auch für diejenigen, die ihren Ehepartner verloren haben. Und auch für diejenigen, die verheiratet sind, oder? In der besten Ehe gibt es Momente, wo es ein bisschen reibt oder manchmal ein bisschen stark reibt herum. Obwohl man schon 25 Jahre verheiratet ist, wie wir beide, Monika und ich, jetzt haben wir einander wieder nicht verstanden. Und das ist so. Das ist das Problem. Kein Ehemann kann seine Ehefrau wirklich ganz in die Tiefe verstehen, wie sie tickt. Das ist so. Boris Grunau hat letztes Jahr eine Trauung gehalten in Lohn und das ist mir so richtig eingefahren. Er hat unter anderem gesagt, so habe ich es verstanden jeweils, er hat gesagt, das große Problem in vielen Beziehungen ist, man heiratet einen Gott. Und damit hat er gesagt, man heiratet jemanden, wo man das erwartet von ihm, vom Partner, das letztendlich nur Gott geben kann. Und deshalb ist man enttäuscht. Und deshalb so viele Reibungsflächen. Und ich sage es noch einmal, so einzigartig ist Jesus. Es gibt niemand im ganzen Universum, der dich und mich so gut versteht und kennt. Was für ein Trost. Jesus sagt als erstes zu dieser Gemeinde, ich weiß, wo du wohnst. Und jetzt sagt er weiter, ich weiß, dass dort der Thron Satans steht. Das sind starke Worte. Ja, wo war dieser Thron Satans? In welchem Tempel war er wohl? Oder war im Palast vom römischen Konsul? Der wohnte nämlich auch noch dort über ganz Kleinasien. Wir wissen es nicht. Aber eines wissen wir, es gab in Pergamon eine ganz hohe Konzentration von antigöttlichen, von heidnischen Kräften. Und das ist noch heute so, eine hohe Konzentration ist von antichristlichen oder antigöttlichen Kräften, da sitzt Satan auf dem Thron. Da zieht er die Fäden. Ja, was hat Satan denn für Absichten? Was hat er für Strategien? Es werden uns zwei gezeigt in diesem Sendschreiben. Ich möchte es mal zusammenfassen, was die Absichten Satans sind, die uns in diesem Sendschreiben gezeigt werden. Er versucht nämlich, die Gemeinde von Jesus zu vernichten. Die Gemeinde von Jesus ist dem Satan ein Dorn im Auge. Das gilt übrigens auch für die FEG hier in Thayngen. Sind wir uns dessen bewusst? Die Gemeinde ist für Satan ein Dorn im Auge. Und manchmal spüren wir auch etwas davon. So wie Jesus seine Gemeinde leidenschaftlich liebt, hasst Satan die Gemeinde von Jesus. Ich muss es ein bisschen genauer sagen. Es ist nicht auf der gleichen Ebene. Jesus liebt die Gemeinde leidenschaftlich auf dieser Ebene und Satan hasst die Gemeinde von Jesus auch aus vollem Herzen, aber das ist nur auf dieser Ebene, das ist nicht auf der gleichen Ebene. Das scheint mir ganz wichtig, das ist nie auf der gleichen Ebene. Aber Satan versucht die Gemeinde zu bekämpfen. Deshalb steht hier, Vers 13 sagt Jesus, ich weiß, wo du wohnst, dass dort der Thron Satan stehst und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Also Pergamon war ein Ort, können wir sagen, der Christenverfolgung und trotzdem hat sich diese wohl kleine Gemeinde nicht abgeschottet. Trotzdem nicht, sondern sie hat das Evangelium missionarisch weitergetragen, obwohl sie rechnen mussten, diese Gläubigen, dass das ihnen den Kopf kosten könnte. Und wir spüren auch etwas, sie waren auch bereit dazu, diesen Preis zu bezahlen. Das zeigt dieser Hinweis auf Antipas, der da umgebracht wurde. Wir wissen ja nichts Genaueres mehr, wer dieser Antipas war, aber höchstwahrscheinlich war es der erste Märtyrerchrist in dieser Stadt, der umgebracht wurde, eventuell von der römischen Staatsmacht. sage es noch einmal, dieses Sendschreiben zeigt es und auch andere Texte in der Bibel. Satan versucht, das ist seine Strategie noch heute und Absicht, die Gemeinde von Jesus zu vernichten. Und gerade dieses Sendschreiben zeigt uns, und das ist für uns sehr aufschlussreich heute Morgen, er versucht diese Vernichtung mit zwei verschiedenen Instrumenten zu bewerkstelligen. Das erste, das haben wir schon gelesen, er versucht die Gemeinde zu vernichten durch Verfolgung, durch Druck von außen. Und das ist auch in unseren Tagen wieder brandaktuell in dieser Welt. Es gibt ja einen jährlichen Index, einen weltweiten Index über die Christenverfolgung. Es ist gerade der neueste herausgekommen und zum 16. Mal führt das kommunistische Nordkorea diese traurige Rangliste an. Stärkste Christenverfolgung seit 15 Jahren Nordkorea. Eine starke Triebkraft zur Verfolgung weltweit geht aber auch von der islamischen Unterdrückung aus. Zum Beispiel der Iran. Im Iran wurden im vergangenen Jahr 2016 eine Rekordanzahl von Christen verhaftet. Und oft wurden diese Christen nicht nur verhaftet, sie wurden mit einer hohen Geldstrafe belegt. Und zwar, die war so hoch, dass viele ihre Existenz dadurch verloren haben. Im Iran. Die Christen im Iran spüren täglich, eigentlich täglich die Feindseligkeit ihrer Familie, ihrer Sippe und auch des Staates. Oder ein anderes Beispiel ist Indien. In Indien sagen Organisationen, die dort arbeiten, dass es pro Monate 40 gewalttätige Übergriffe auf Christen gibt, indem Pastoren verprügelt werden, indem Gemeindehäuser angezündet werden, indem Bekehrte schikaniert werden. Im letzten Jahr wurden 8 Christen um ihres Glaubens willen umgebracht in Indien. Aber es gibt auch Verfolgung in Europa. Ich möchte dazu ein einziges Beispiel kurz herausgreifen, eine bekannte Person, aber diese bekannte Person steht für viele andere, die nicht bekannt sind und ebenfalls dieses Leiden der Verfolgung durchmachen. Es ist Sabatina James. Sie ist ja relativ jetzt bekannt geworden, weil sie immer wieder auch in Talkshows auftritt, immer unangekündigt, weil sie ja unter Polizeischutz steht. Ich habe mir einige dieser Shows angeguckt, eine hochintelligente Frau, die die Dinge schon auf den Punkt bringt. Oh, 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 die Gesprächspartner werden manchmal ganz nervös. Das ist die Geschichte von dieser Frau. Sie hat ein Buch geschrieben. Ich werde ein paar Sätze dann noch zitieren aus diesem Buch. Die heißt nicht Sabatina James, sondern das ist ihr Deckname. Ist nämlich eine Pakistanerin, einen anderen Namen. Das ist ihr Deckname. Die ist mit ihren Eltern vor einigen Jahren von Pakistan nach Österreich ausgewandert aus wirtschaftlichen Gründen, und dort in Österreich wurde sie dann gezwungen, ihren Cousin, wie es in dieser Kultur ja üblich ist, zu heiraten, und sie hat sich geweigert. Und dann ist noch etwas passiert: Sie hat durch einen Schulkameraden im Gymnasium hat sie zum christlichen Glauben gefunden. Sie kannte den Schulkameraden schon vorher, als er noch nicht an Jesus gläubig war, und hat gesehen, wie Jesus eine Veränderung, große Veränderung bewirkt hat. Und das hat sie neugierig gemacht. Und sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Ich werde jetzt einige wenige Sätze vorlesen aus ihrem Buch. Sterben sollst du für dein Glück, wo sie das beschreibt. Aber in diesen wenigen Sätzen seht ihr auch ein bisschen die Tiefe hinein, die Hintergründe dieser Art von Christenverfolgung. Sie sitzt zum letzten Mal im Kreis von ihrer Familie. Da ein paar Sätze. In der Wohnung ihrer Familie, zum letzten Mal. Und wird jetzt gefragt: Sabatina, bist du dir ganz sicher, dass du Christin sein möchtest? Meldete sich Ahmed zu Wort, das ist ihr Bruder. Ich nickte, während ich Angst in mir aufsteigen spürte. Du weißt, was nach unserer Religion dann mit dir passiert, nicht wahr? Ich schwieg. Weiter sagte ihr Bruder zu ihr, normalerweise würdest du eine Frist von 3 Tagen bekommen, um es dir noch einmal zu überlegen, fuhr Ahmed fort. Wir geben dir 2 Wochen. Wenn du nicht wieder Mohammed annimmst, müssen wir dich töten. Lass diese Frist nicht ungenutzt verstreichen. Bitte lass nicht zu, dass wir tun, was wir tun müssen. Meine Mutter nickte, während mein Vater die Drohung noch einmal wiederholte. Und jetzt müsst ihr hören, was der Vater sagt. Und das zeigt uns ein bisschen die Tiefe dieser Verfolgung. Er sagt, die Familienehre ist wichtiger als mein oder dein Leben. Wer unserem Glauben den Rücken kehrt, hat den Tod verdient. Wir sterben lieber selbst, als mit dieser Schande weiterzuleben. Lass es nicht so weit kommen. Kehre zu unserem Glauben zurück. Völlig benommen packte ich meine Handtasche und stürzte aus der Wohnung. Und seither lebt diese junge Frau unter Polizeischutz. Sie wohnt an einem geheimen Ort, das sie alle paar Monate wieder wechseln muss. Sie beschreibt das sehr eindrücklich in den letzten Seiten dieses Buches, was das für ein Leiden ist, was das für eine Tortur ist, welche Einsamkeit das beinhaltet. An einem Sonntagnachmittag, wo wir vielleicht spazieren gehen, kann sie nicht, kann nicht alleine aus dem Haus. Viele einsame Stunden, viel innerer Schmerz. Aber jetzt zurück zu unserem Text, wo das ja auch drin ist. Die Absichten, die Strategien von Satan sind, er versucht, die Gemeinde von Jesus zu vernichten. Einerseits lesen wir hier in diesem Schriftschreiben durch Verfolgung von außen, aber es gibt auch Ermutigung dazu. Obwohl nämlich die Christenverfolgung weltweit zunimmt, gibt es wie in Pergamon noch heute Menschen und viele Menschen, die Jesus treu bleiben. So wie es Jesus versprochen hat. Er hat ja gesagt, dass auch die Pforte der Hölle niemals seine Gemeinde bezwingen können. Und so ist es zum Beispiel gerade auch im Iran. Trotz zunehmenden Repressionen nimmt die Zahl der Christen im Iran stetig zu, weil viele Menschen genug haben von ihrer eigenen Religion. Also das Erste in diesem Text. Satan versucht, die Gemeinde zu vernichten durch Verfolgung von außen, aber hat auch noch ein anderes Instrument, wo er dasselbe versucht, nämlich mit Verführung. Mit Verführung von innen. Und das ist das Thema in diesem Sendschreiben ab Vers 14, wo Jesus weiter sagt, und jetzt kommt die andere Seite, die Verführung von innen, wo er sagt, doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte dem Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Es gab also in dieser Gemeinde Leute, ich möchte das betonen, es waren nicht alle, steht hier klar, sondern es gab eine Gruppe von Menschen in der Gemeinde, die die Lehre von Bileam proklamierten. Ähnlich ist es ja auch die Lehre von den Nikolaiten. Wahrscheinlich ist es dasselbe oder ist es ganz ähnlich. Ich gehe jetzt nur auf die Lehre von Bileam ein, weil da ja einiges darüber steht. Was ist diese Lehre von Bileam? Die Geschichte von Bileam wird uns ja ausführlich berichtet im Alten Testament, im 4. Buch Mose, in 5 Kapiteln, ab Kapitel 22. Ich möchte das hier jetzt ganz kurz zusammenfassen, diese Geschichte von Bileam, die einige von euch ja bestimmt kennen. Israel galt unter den Heiden damals als unbesiegbar. Und die Heiden, die wussten auch, warum die Israeliten unbesiegbar sind, nämlich sie wussten, weil Israel einen starken Gott hat, Jahwe, der sie beschützt. Und Balak, der hier jetzt auch erwähnt wurde, das war ja der damalige Moabiterkönig. Und der hatte Angst vor Israel. Er sah, das ist eine Bedrohung für uns. Gegen die Israeliten haben wir Moabiter keine Chance. Und Balak wusste auch, dieses Problem kann man nicht militärisch lösen, das muss geistlich gelöst werden. Kann nur geistlich gelöst werden. Wenn wir nämlich einen Weg finden würden, dass das Volk Israel diesen Schutz von ihrem Gott verlieren würde, dann könnten wir es schaffen und besiegen. Und er hat sich überlegt, was soll ich tun? Da hat er eine Idee. Er hat den Propheten Bileam angeworben, hat gesagt, ich bezahle dir ein schönes Geld, das er immer noch erhöht hat später dann, wenn du kommst und dieses Volk Israel fluchst. Ich meine, ich glaube, viele kennen jetzt die Geschichte, der Bileam, der kam, gab auch noch ein Intermezzo zwischendurch, aber er kam, viermal stand er auf irgendeinem Hügel und hat angesetzt und hat statt geflucht Segen über Israel ausgesprochen. Wenn man das liest, ist wunderbar. Jedes Mal hat es noch schöner geklungen. Am letzten Mal hat er sogar eine messianische Verheißung ausgesprochen, dieser Bileam. Und der Barak war außer sich vor Wut. Ich habe dich doch bestellt und bezahlt, dass du fluchst und jetzt segnest du. Und der Bileam sagte zu ihm, ich habe es dir gesagt, ich kann nur das reden, was mir Gott der Herr aufgetragen hat. Viermal und dann haben sie aufgehört. Viermal Segen statt Fluch. Und dann hat Balak gesagt, gut, aber den bekommst du den Lohn nicht dafür. Der wurde ja immer erhöht. Und das hat den Bileam gewurmt. Dann hätte ich nicht mehr arbeiten müssen, wäre ich schon in die Pension, hätte ich gehen können. Dieser Lohn, den bekomme ich nicht. Das hat ihn gewurmt. Und was hat Bileam gemacht? Er ging, und ich betone das jetzt, weil das wichtig ist zum Verständnis der Lehre Bileam, er ging außerdienstlich. Vorher war er im Dienst offiziell von Gott. Jetzt ging er außerdienstlich zum Balak und sagte zu ihm, ich kann dir schon einen Rat geben, wie dieser Schutz Jahwes von den Israeliten wegfallen könnte. Nämlich dann, wenn sich Gottes Volk, die Israeliten, vermischen mit den Heiden. Und ich sagte, wie ihr das machen sollt. Macht ein großes Fest und dann ladet ihr vor allem die jungen Männer, die jungen Israeliten ein. Ihr könnt auch Ältere, die nicht mehr zufrieden sind, mit ihrem Ehepartner einladen. Zu euch, zu einem Fest. Und dann sammelt ihr die schönsten Frauen im ganzen Moabiterland zusammen. Und poliert diese auf Hochglanz. Vielleicht müsst ihr noch einen Schulungstag machen mit diesen Frauen, wie man hebräische Männer schwach macht. Die haben auch ein bisschen andere Kultur. Aber ein Tag sollte reichen. Und dann macht ihr an diesem Fest ein großes Essen zu Ehren von euren Götzen. Und während diesem feinen Essen preist ihr die Vorzüge eurer Götter. Und sagst, unsere Götter, das wisst ihr gar nicht, die Israeliten, die haben einen hohen ethischen Standard. Ganz ähnlich wie euer Gott Jahwe. Da ist eigentlich gar kein großer Unterschied. Eigentlich ist er nur der Unterschied zwischen unserem Baal Peor und eurem Gott Jahwe, eigentlich nur der Name. Aber sonst ist kein großer Unterschied. Und dann hat Bileam noch gesagt, ihr müsst ja nicht so dumm sein, dass ihr dem Baal Peor jeweils ja auch noch Kinderopfer bei lebendigem Leib. Das müsst ihr ja nicht verschweigen. Ihr müsst nur die Vorzüge dieses Baal Peor erwähnen. Und was ist passiert? Was offiziell durch Fluchen nicht geklappt hat, ist durch diesen, ich betone es nochmal, außerdienstlichen Rat Bileams hat geklappt. Nämlich, dass sich Gottes Volk sich mit den Heiden vermischt hat. Die Grenzen wurden vermischt. Ich lese euch das noch wörtlich vor, ist ja sehr dramatisch. 4. Mose 25, wie es dann weiterging, es heißt hier wörtlich, und das Volk Israel fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs, Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Und jetzt passiert's. Es heißt weiter, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Sie verlieren den Schutz von Jahwe. Der den nächsten Versen mit dramatischen Worten beschrieben, wie der Priester Pinhas mit einem Speer versuchte, noch diese Sünde wieder abzuwenden. Diesen Schutzverlust abzuwenden. Als er sah, wie wieder so ein hebräischer Mann eine junge Midianiterin abschleppte in sein Zelt, ist er ihnen nachgegangen mit seinem Speer und hat beide durchstochen. Also keine harmlose Sache. Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, was bedeutet für uns heute diese Lehre Bileams? Ich lese noch einmal, doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte, also in der Gemeinde, Anhänger der Lehre Bileams. Was ist das, diese Lehre Bileams? Was hat er gelehrt? Was hat er gemacht? Was bedeutet das für uns heute? Bileam hat den Dienst für Gott, den er ja korrekt macht, er hat ja gesegnet und nicht geflucht, von seinem Privatleben getrennt. Er hat gesagt, das hat wenig miteinander zu tun, miteinander. Dienst für Gott und mein Privatleben, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Oder die Lehre Bileams, man kann sie vielleicht so formulieren, ich habe lange darüber gebrütet, dass ich es biblisch auslegen kann. Was heißt das für heute? Ist ja wichtig für uns heute, nicht nur schöne alte Geschichten. Lehre Bileams bedeutet, ich kann Christ sein und gleichzeitig unbeschadet einen heidnischen Lebensstil führen. Ich kann Christ sein und gleichzeitig unbeschadet zum Beispiel in der Freizeit mich an zweifelhaften Orten aufhalten, an zweifelhaften Partys rumhängen. Ich kann Christ sein und gleichzeitig unbeschadet, wie wir es hier lesen, im ethischen Bereich flexibel sein. Beginnt mit Flirten bis hin zu sexueller Grenzüberschreitungen. Ich kann Christ sein, Lehre Bileams, und gleichzeitig unbeschadet mit zweifelhaften Menschen im engen und beeinflussenden Kontakt stehen. Da muss doch die Menschen missionieren, oder? Ich weiß von zwei Frauen in einer Großstadt hier in der Schweiz, die hatten gesagt, wir haben die Berufung von Gott, in einer Großstadt in der Schweiz afrikanische Männer zu missionieren. Und die langjährigen Leute in der Gemeinde haben gesagt, ist das wirklich eure Aufgabe? Passt auf. Die haben gesagt, nein, das ist unsere Aufgabe. Nach einigen Monaten ist die Mission auf die falsche Seite gelaufen. Eine dieser Frauen wurde schwanger von einem Afrikaner. Oder ein anderes Beispiel, das ich hautnah erlebt habe. Ein junges Paar kommt zum Glauben zuerst. Sie und dann er, die heiraten dann. Brennend für Jesus, dieser Mann. Und dieser Mann kommt dann in Kontakt mit einem, wie soll ich das sagen, einem Medium von Satanisten, also war eine Frau. Und er sagt, mein Auftrag ist, diese Frau zu missionieren. Er hat viele Stunden mit ihr verbracht. Bis nach Mitternacht. Und wieder haben Leute aus seiner Gemeinde gesagt, du, musst du nicht ein bisschen aufpassen, du bist noch nicht lange gläubig und erst jung verheiratet. Ist das wirklich deine Mission? Übrigens, wenn uns Leute aus der Gemeinde, aus verschiedenen, die einander nicht wissen voneinander, die gleichen Bedenken gegen uns äußern, dann sollten wir hinhören. Das ist auch so ein biblisches Prinzip. Deshalb gibt es die Gemeinde, ich sage es noch einmal, wenn unabhängig voneinander Leute aus der Gemeinde die gleichen Bedenken äußern, sollten wir hinhören. Dieser junge Mann hat nicht hingehört. Er hat diejenigen, die mit ihm reden wollten, gesagt, ihr seid alles Kleingläubige. Und hat weiter missioniert. Ich glaube, der wollte das auch ehrlich. Aber irgendwann ging diese Mission in die falsche Richtung, auch durch sexuelle Kontakte. Und dann kam über diesen Mann plötzlich sein richtiger Irrgeist. Alles kaputt. Seine junge Ehe und sein Leben ruiniert. Vielleicht ein krasses Beispiel, aber bei der Lehre Williams geht es nochmals darum, was man sagt, ich kann mein Christsein unbeschadet mit und zugleich einen heidnischen Lebensstil führen. Und die Folgen sind noch heute die gleichen wie damals in der Geschichte von Williams. Wo man keinen Unterschied mehr macht zwischen Gemeinde und Welt. Wo es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Heiligem und Unheiligem. Da verlieren wir als Christen noch heute den Schutz Gottes. Das steht auch im Neuen Testament, nicht nur im Alten Testament. Es gibt mehrere Bibelstellen. Eine habe ich euch aufgeschrieben, Jakobus 4. Wo es heißt, ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Natürlich gibt es in pietistischen Kreisen oder gab es so extreme Abgrenzungen von der Welt, vom gesetzlichen Sinne. Aber die richtige Abgrenzung, die sehen wir bei Jesus. Von Jesus heißt es nämlich einerseits, er war ein Freund der Zöllner und Sünder. Jawohl, das war er. Er aß sogar mit ihnen. Aber, und das ist die andere Seite, Jesus hat sich keine Sekunde in seinem Leben und keine Millimeter mit dem Lebensstil der Sünder und Zöllner identifiziert. Und deshalb heißt es im Neuen Testament auch hier, wer also ein Freund dieser Welt sein will, vom Lebensstil her, erweist sich damit als Feind Gottes. Das Gleiche wird uns zum Beispiel auch im Psalm 1 beschrieben. Dort wird es positiv formuliert. Wohl dem, der nicht, oder glücklich der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Aber auch hier im Jakobus 4, das sind deutliche Worte. Und achtet euch hier in diesem Sendschreiben, mich hat es erschüttert, das sind auch deutliche Worte. Ihr dürft es mitlesen, Vers 16. Ob ihr prüfen konntet, ob ich da etwas übertreibe oder nicht. Vers 16 sagt Jesus jetzt zu diesen Leuten, darum sage ich dir, kehr um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden mit dem Schwert, das aus meinem Munde kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Moment einmal, wer sind diese Leute, wo Jesus Krieg androht? Wer sind diese Leute? Wo sind die? Haben wir es mitbekommen? Gottes Wort ist tief. Sind Leute in der Gemeinde. Und ihr Lieben, das ist heute noch so. Das ist heute noch so. Auch im alten Israel musste sich Gott immer wieder gegen sein eigenes Volk stellen. Wie hat ihm das wehgetan? Weil sie ungehorsam war. Immer wieder. Und das will Jesus um jeden Preis uns ersparen. Und deshalb wirbt er so um uns in diesen Sendschreiben und sagt wie hier, kehr doch wieder um, triff eine Entscheidung, mach ganze Sache mit mir. Und das Geniale ist, wenn wir ganze Sache mit Jesus machen, dann schenkt er sich uns auch ganz. Und deshalb sagt er hier, mach Schluss mit diesem Hinkebein-Christentum. Wie der Elia schon im Alten Testament zum Volk Gottes sagen musste, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Gott, der Herr, der richtige Gott, dann dient doch ihm allein. Wenn es aber Baal ist, okay, dann dient auch ihm allein. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus. Und so versucht Satan heute noch die Gemeinde zu zerstören mit Verführung von außen, aber auch Verführung von innen. Darf ich euch die Frage stellen, welche Gefahr ist bei uns in Mitteleuropa größer? Ihr könnt es selber beantworten. Aber ich kann meine Predigt noch nicht aufhören. Habt ihr Verständnis? Zeitlich müsste ich eigentlich, aber da gibt es noch einen letzten Vers und der gehört einfach dazu. Habt ihr noch ein bisschen Geduld mit mir? Merkt ihr, diese Sendschreiben kann man nicht einfach so abhandeln in 2 Minuten. Jetzt kommt noch der letzte Vers. Und inhaltlich habe ich das so versucht zu umschreiben, dieser letzte Vers. Die alles überragende Alternative zu jeder Verführung. Die wird uns jetzt im letzten Vers noch gezeigt. Wo Jesus sagt, wer bereit ist zu hören, der achte auf das, was der Geist des Gemeinden sagt. Das wollen wir heute Morgen tun. Und jetzt kommt nochmals ein Satz, den wir schon kennen. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Ich sage nochmal etwas Ähnliches wie beim Sendschreiben an Ephesus, weil es ja wieder ähnliche Worte sind. Ihr seht es, glaube ich, auch schon vorne auf der Leinwand richtig. Was heißt das? Dem, der siegreich aus diesem Kampf hervorgeht. Das heißt erstens, nicht nur die Liebe, wie wir gesehen haben bei Ephesus, ist umkämpft bei uns Christen, sondern hier sehen wir auch unsere Lebensführung als Christ ist immer wieder geistlich umkämpft. Und es ist hilfreich, wenn man das weiß, wenn man weiß, das ist normal und wenn man sich entsprechend auch einstellt. Das ist die erste Ermutigung. Und die zweite Ermutigung, aus diesem wunderschönen Satz, den wir in jedem Sendschreiben finden am Schluss, dem, der siegreich aus dem Kampfe hervorgeht. Die zweite ist, uns wird gesagt, es ist für jeden Christen möglich. Für jeden Christen möglich. Wirklich möglich. Alle Formen der Verführung zu besiegen in der Kraft des Evangeliums, in der Kraft von Jesus. Aber es braucht meine Entscheidung. Darf ich euch noch so ein krasses Beispiel bringen? Ich war in einer Schulung von einem amerikanischen Pastor, der jahrelang selber im Internet pornografiesüchtig war. Jahrelang Pastor und gleichzeitig internetsüchtig. Der hat heute eine Therapiestelle für solche Menschen. Und er hat uns erzählt, wie seine Therapie funktioniert. Wenn jemand kommt, ein Hilfesuchender, dann fragt er ihn zuerst, willst du eigentlich gesund werden? Das hat ja Jesus mal gesagt. Willst du eigentlich gesund werden? Und dann sagen die Leute manchmal beleidigt und sagen, ja, deshalb komme ich ja. Da willst du wirklich gesund werden oder willst du nur die lästigen Nebenwirkungen von der Sache loswerden? Oder kommst du nur, weil es aufgeflogen ist und deine Frau gesagt hat, wenn du keine Therapie machst, dann lasse ich mich scheiden. Ja, dann mache ich es halt. Willst du gesund werden? Beat Abri, der hier schon evangelisiert, hat einmal gesagt, es gibt Menschen, die wollen ihre Sünde loslassen und lassen sie los, aber mit der anderen Hand halten sie wieder fest. Da gibt es nie Lösung. Es braucht eine Entscheidung und dann hilft dir Jesus, diese Entscheidung auch umzusetzen, dass du in Staunen kommst. Dem, der siegreich aus dem Kampfe hervorgeht, dem, der dranbleibt, will das sagen, siegreich im Kampf, der im Kampf nicht nachlässt, der nicht aufgibt. Und jetzt wird uns noch gesagt zum Abschluss, der oder die darf drei wunderbare Dinge immer wieder neu erleben. Ich lese es noch einmal. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und jetzt wird das Erste genannt, was wir dann erleben dürfen, immer wieder neu, noch heute, dem werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Ja, was ist Manna? Damit hat Gott sein Volk versorgt in der Wüste. Brot vom Himmel. Und wie hat es geschmeckt, dieses Manna? Es wird uns alles erklärt im Alten Testament. Wisst ihr wie? Ganz bitter. Nein, wie Honigkuchen heißt es, hat es geschmeckt. Wie Honigkuchen. Da haben wir die Parallele, ihr seht es schon auf der Leinwand. Psalm 118, dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Das dürfen wir noch heute erleben, immer wieder neu. Die alles überragende Alternative zu jeder Verführung, Manna. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, wenn wir klar auf der Seite uns von Jesus positionieren, auf der Seite des Siegers, dann gilt das für mich immer wieder neu. für unseren Alltag können wir es erfahren. In besonderen Situationen können wir es im Speziellen noch erfahren, wie Gottes Wort oder wie von Gottes Wort eine übernatürliche Kraft, ein übernatürlicher Frieden, eine übernatürliche Geborgenheit ausgeht. Manna, das noch verborgen ist. Wie erlebe ich das im Moment, dass es praktisch wird? Ich habe ein Neujahrslos gezogen, ein Bibelwort, das begleitet mich wie Manna. Darauf steht, ich werde immer wieder erinnert, ja, an ihm wird mein Herz sich freuen, denn ich vertraue auf seinen heiligen Namen. Das ist für mich Manna. Ja, an ihm wird sich mein Herz freuen, nicht immer an den Umständen, aber an ihm. Und wie kann ich mich freuen, wenn ich immer wieder neu auf seinen Namen vertraue? Manna vom Himmel. Und ich denke an eine Frau, die ich besucht habe im Berner Oberland. Ich kannte sie, diese Powerfrau, jahrelang voll im Saft. Und jetzt relativ schnell MS. Sie sitzt im Rollstuhl. Ich habe mich angemeldet, darf ich kommen? Ja, komm nur. Fahre hin, denke bei der Hinfahrt, was soll ich dieser Frau für Trostworte sagen? Ich fahre hin, steige aus und sie sitzt schon vor ihrem Haus im Rollstuhl und strahlt übers ganze Gesicht. Ich habe meine Trostworte gleich wieder vergessen können. Und ich habe sie gefragt, was ist mit dir los? Du bist so schwach und hast so eine Ausstrahlung. Dann sagte sie, ich habe eine innere Speise, die mich frisch erhält. Das ist dieses Manna vom Himmel. Jesus hat einmal gesagt zu den Jüngern, ich habe eine Speise, von der ihr nicht wisst, nämlich die Pflege der Gemeinschaft mit dem Vater. Und wenn auch wir diese erste Liebe, diese Gemeinschaft pflegen, dann haben wir gar kein Bedürfnis mehr, unseren Lebensdurst zu stillen an diesen zweifelhaften Brunnen dieser Welt. Die alles überragende Alternative zu jeder Verführung wird noch uns noch etwas Zweites dazu erwähnt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich sage nochmals, das ist für jeden Christ möglich, dem werde ich einen weißen Stein geben. Ja, was kann man mit dem tun? In den Garten schmeißen? Nein, in Pergamon war ja der Gerichtsstand vom ganzen römischen Provinz Kleinasien. Und damals im Gericht, wenn jemand verurteilt wurde, wurde ihm einen schwarzen Stein in die Hand gedrückt. Und wenn jemand im Gericht freigesprochen wurde, bekam er eben einen solchen weißen Stein. Und das gilt auch für dich und auch für mich. Und da dürfen wir uns drüber freuen. Jesus hat am Kreuz einen völlig gültigen Freispruch für mich erwirkt. Freispruch von aller Schuld, Freispruch vom schlechten Gewissen, Freispruch von allem Zwang zur Sünde, obwohl der Kampf noch bleibt, wir haben es gelesen und gehört. Und wer etwas von dieser Freiheit geschmeckt hat vom Evangelium, ich sage es noch einmal, der braucht das ja gar nicht mehr, seine Seele an schmutzigen, zweifelhaften Brunnen dieser Welt zu nähren. Und noch das Letzte, in diesen Stein wird dann ein neuer Name eingraviert, den wir noch nicht kennen. Was heißt das also? Das geht in die Zukunft. Das wird in der Offenbarung nochmals aufgenommen, wo der Himmel beschrieben wird. Ist auch von einem neuen Namen die Rede, der steht dort aber an die Stirne geschrieben wird. Es bedeutet, ich habe eine feste Zukunftshoffnung. Ich war vor Jahren an einem Kongress über Palliativmedizin, also Sterbebegleitung, eine gute Sache, mit vielen Fachleuten, die da gesprochen und diskutiert haben. Und am Schluss war noch eine kurze Zeit für eine Umfrage. Das vergesse ich nie mehr. Da war in diesem großen Saal auf St. Krishona stand ein alter, zittriger Mann auf und hob die Hand und hat gesagt, ich habe es nicht mehr wörtlich, aber sinngemäß hat gesagt, wenn die Palliativmedizin zu Ende ist und wir tot sind, dann beginnt das Schönste erst. Also das ging so ein Raunen durch den Raum. Der hat noch so den Deckel aufgesetzt von dieser ganzen Fachtagung. Neuer Name. Wenn ich sterbe, weiß ich, dass ich in den Himmel komme, bekomme dort ein neues Wesen und einen neuen Namen. Und ich sage es noch einmal, wer eine solche Zukunftshoffnung hat, der braucht doch nicht an diesen zweifelhaften Brunnen dieser Welt anzuzapfen, die unsere Seele doch nur krank machen und vielleicht diese Hoffnung sogar ersticken. Darf ich es noch einmal lesen? Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, das gilt für jeden Christen, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist, und werde ihm einen weißen Stein geben, in dem ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Amen. Ich danke für eure Geduld mit mir. Aber ich konnte das einfach nicht weglassen, den Schluss. Ich habe schon die Uhr im Auge gehabt. Darf ich bei euch bitten, dass wir jetzt aufstehen noch zum Gebet? Jesus, hab herzlichen Dank, dass du so leidenschaftlich wirbst um uns. Dass du den Wunsch hast, dass deine Kinder, deine Gemeinde sicher ans Ziel kommt. Nicht unterwegs hängen bleibt, sich nicht verführen lässt. Und danke, Jesus, dass du darum so deutlich zur Umkehr rufst. Und ich bitte dich, dass wir das alle ernst nehmen, dass wir dort umkehren, wo es nötig ist, zu dir uns kehren. Danke, dass du uns beschenkst mit deinem Manna immer wieder neu, dieser inneren Speise. Danke, dass wir diesen weißen Stein auch erhalten haben, der Freispruch auf allen Ebenen bedeutet. Und danke, Jesus, dass du genügst und dass wir gar nicht müssen, an schlechten, zweifelhaften Brunnen in dieser Welt zu trinken und unsere Seele wieder zu verschmutzen. Du genügst, Jesus, wir preisen dich. Dein Leiden auf Golgatha, deine Auferstehung, dein Beten für uns und für deine Gemeinde noch heute. Und segne auch all die Schwachen und Kranken in unserer Gemeinde, die heute nicht da sind, dass sie auch stark deinen Schutz und deinen Segen spüren dürfen, auch heute. Amen.